Ja, ich sage noch mal einen schönen Grüß Gott. Habe gerade das Zeichen bekommen, ich darf. Ist auch nicht schlecht. Als erstes darf ich Grüße von Satzung von den Geschwistern an alle, die sie kennen, übermitteln, auch an diejenigen, die sie nicht kennen, die Satzunger. Die sie nicht kennen, die können uns ja mal besuchen. Und wenn ich so in die Reihe blicke, merke ich lauter zufriedene Gesichter. Das heißt, es geht uns gut. Das heißt vielleicht, es geht uns sogar sehr gut. Und wenn ich so in die Prärie ausgehe, glaube ich, dass ich sehen kann, dass es den meisten Menschen zu gut geht. Und das ist ein Problem. Wir merken, es geht uns gut, es geht uns sehr gut, aber wenn ich dann frage, bist du zufrieden? Dann glaube ich, sagt nicht jeder, ja, ich bin zufrieden, sondern die meisten Menschen sind trotzdem, dass es ihnen gut und sehr gut geht, unzufrieden. Und das hat Folgen. Wir sehen das, es macht auch vor christlichen Kreisen keinen Halt, es gibt Neid, es gibt Hass, es gibt sogar Mord und Totschlag, wenn wir in die Welt hinausblicken, und das alles, obwohl es uns so gut geht. Wir sind Sünder ohne Ende. Und das ist ein Problem. Und wir werden auch im Wort sofort darauf hingewiesen, das Vaterunser, das kennt fast jeder. Es kennen auch solche, die keine Christen sind. Und da heißt es eben schon, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dazu habe ich mir mal ein bisschen Gedanken gemacht, wenn das ist so geschrieben, ist aber gar nicht so einfach. Und ich habe es ein bisschen so überschrieben, ist es für Christ eventuell notwendig, das als Lebensstil oder als Lebenskunst in sich hineinzunehmen. Paulus schreibt im Epheser 4, 32, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Stellen wir uns vor, zwei Passanten stehen vor einem Plakat, das im Schaukasten eventuell eurer Gemeinde sogar entdeckt haben. Auf diesem Plakat wird groß angekündigt, der große Evangelist XY spricht zum Thema Gott oder Götze. Da fragt einer den anderen, und, gehen Sie hin? Nein, sagt der andere. Ich weiß ja schon, wofür er sich entscheidet. Es ist keine Frage, wenn das so starr steht. Gott oder Götze, ist die Antwort doch klar. Wenn da nun stehen würde, vergeben oder nicht, ist doch auch klar, oder? Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. Das tut man ja einfach so als Christ. Nur was so leicht gesagt wird, auch von uns. Ja, als Christ tut man das gefälligst so, ist ja ehrlich betrachtet nicht so selbstverständlich und auch gar nicht so leicht. Hinter der Fassade sieht das nämlich dann ganz anders aus und ist gar nicht immer so leicht mit dem Vergeben. Es fällt auf und das muss uns schon ehrlich wahrnehmen, dass es im Bereich von christlichen Gemeinden auch viel Unversöhnlichkeit gibt. Ein Ort, wo Menschen gerade vergeben müssten. Stattdessen wird sich angegiftet, angefeindet. Man geht oft grußlos aneinander vorbei und das teilweise über Jahrzehnte. Und das andere gibt es auch, dass es Menschen gibt im Raum der Gemeinde Jesus, die leiden. Die deshalb leiden, weil sie von anderen Menschen schwer verletzt worden sind, beziehungsweise immer wieder neu verletzt werden. Und wenn man zu denen dann sagt, vergib doch endlich mal, dann klingt das fast wie Hohn, weil sie gar nicht vergeben können, da der Schmerz so groß ist und die Wunde so tief sitzt, dass man gar nicht rausgeben oder rauskommen kann. Lebenskunst, Vergebung. Das Wort sagt schon etwas Wesentliches aus, es geht um eine Kunst. Und das Wort Kunst kommt daher, dass man etwas kann und will. Es geht ums Können wollen. Und man kann etwas, wenn man es gelernt hat, etwas geübt hat oder es sich angeeignet hat. Und wir wollen heute etwas lernen zu vergeben. Darum geht es. Zwar mit einem Ziel, wie kann ich mit Unrecht umgehen, das mir geschehen ist, dass es mir nicht weiter schadet, mir persönlich. Ich weiß es nicht, ob es uns klar ist, wenn in christlichen Kreisen das Stichwort Vergebung fällt und so ganz viele fromme Phrasen kommen nach dem Motto, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen, vergebt doch endlich und ähnliche Sachen. Dann kommt oft der Eindruck auf, dass ich vergeben muss, dass es eine christliche Leistung ist, weil andere das erwarten oder weil Gott das erwartet. Und wenn ich dann diesen Punkt erfüllt habe, also ich habe dann mal brav vergeben, kriege ich einen Pluspunkt und steige eine Etage höher. Aber darum kann es überhaupt nicht gehen, um Leistung, um Pluspunkte. Und auf diesem Weg kann es auch nicht klappen. Dann passiert es nämlich, dass jemand vorschnell jemand anderen die Hand reicht und sagt, ich vergebe dir. Aber im Innersten rumort es weiter. Ich vermute, das kennt ein jeder. Dass wir Menschen vor Augen haben, die wir irgendwie gefressen haben. Und so im stillen Kämmerchen denken wir, wenn ich dem mal so richtig eine vor den Latz geben könnte. Oder wir spielen in Gedanken so Situationen durch, was wir ihm sagen wollen. So richtig habe ich das schon in Gedanken alles vor mir. Und dann, wenn es soweit ist, dann habe ich nicht den Mut dazu. Vergebung ist ein Prozess. Und Vergebung mit der richtigen Sicht auf die Dinge zu tun. Denn bei Vergebung geht es vor allem in erster Linie auch um mich. Wie kann ich mit dem Unrecht, das mir geschehen ist, so umgehen, dass es mir nicht noch weiter schadet? Vergeben setzt eine Handlung voraus. Jemand hat etwas gesagt oder getan, es ist etwas passiert, was mich verletzt hat, was mich gekränkt hat. Und dann fühle ich mich eingeengt. Das ist eine ganz normale Reaktion. Dass man dann gekränkt ist, sich abgewertet fühlt, ausgenutzt, wie auch immer. Und eben feststellen muss, diese Situation, dieser Mensch, dieses Ereignis, es hat mich verletzt. Das tut weh. Und wenn etwas weh tut, wenn etwas verletzt ist, muss es versorgt werden und ich muss darauf achten, dass das nicht länger als nötig schmerzt. Das heißt also, wenn Gott sagt, vergebt einander, dann deshalb, weil er etwas genial Gutes im Sinn hat. Weil er eben nicht möchte, dass diese Verletzung dauerhaft unser Leben kaputt macht, zerstören will, wir ständig Schmerzen haben. Er möchte, dass unser Leben gelingt und etwas, was kaputt ist, wieder heil wird. Es geht also beim Vergeben um keine Leistung, dass ich da irgendwo fromme Pluspunkte brauche, sondern es geht darum, dass ich lerne, heilsam mit anderen, aber auch vor allen Dingen heilsam mit mir selbst umzugehen. Vergebung im Bereich Schuld und Verletzung bedeutet, ich nehme etwas ganz bewusst in die Hand, um es dann wegzugeben, abzugeben. Ich nehme etwas bewusst in die Hand, ja, dieses Ereignis oder diese Begebenheit, dieses Gespräch, das Wort, die Tat, eben das, was mir wehgetan hat. Das heißt, wenn es um Vergebung geht, geht es immer darum, dass wir es als erstes auch zulassen und bejahen, dass es diese Situation gibt. Da ist etwas in meinem Leben, das hat mir einfach diesen Schmerz zugefügt. Also muss ich mit diesem Problem hergehen, es in die Hand nehmen, aber es auch wieder abgeben, loslassen. Denn wenn ich das immer wieder weiter behalte, so wie einen Rucksack immer wieder mitnehme, dann schadet es mir auf die Dauer und macht mein Leben weiter schwer. Also die Devise loslassen, weggeben. Nur wie funktioniert das? Und dazu habe ich 4 Gedankengänge, es gibt sicherlich mehr, wie wir das lernen können. 4 Möglichkeiten, mit Verletzungen, mit Schuld umzugehen. Wichtig ist dabei, nicht jeder Weg hilft immer. Je nach Situation, je nach Verletzung, je nach Ereignis hilft vielleicht Weg 2 oder Möglichkeit 3 oder auch gar keiner von diesen Möglichkeiten. Und ein Weg wäre vergeben durch Verstehen. Ich schildere euch jetzt eine Situation, die könnte ja auch in der Praxis so vorkommen. Ein Fahrgast ist unterwegs in der U-Bahn. In der nächsten Station steigt ein Mann ein mit seinen 3 kleinen Kindern. Und kaum haben diese Kinder diese U-Bahn betreten, dann verwandelt sich diese U-Bahn in ein Tollhaus. Diese 3 Kinder toben durch die Gegend, springen auf die Sitze, rennen rum, schreien. Und man kann schon einigen Fahrgästen ansehen, wie sie langsam einen dicken Hals bekommen. Ein Fahrgast nimmt sich irgendwann allen Mut zusammen, geht zu dem Vater und sagt sehr freundlich und bestimmt: Hören Sie mal, ich habe eine große Bitte. Können Sie nicht dafür sorgen, dass Ihre Kinder sich mal ruhig hinsetzen? Das ist für uns anderen doch sehr störend. Und da sagt der Vater: Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus und vor einer Stunde ist meine Frau gestorben. Und ich weiß beim besten Willen nicht, wie es weitergeht. Wir spüren vielleicht an dieser Geschichte, dass vermutlich die Wut, die dieser eine Fahrgast auf diesen Vater hat, der seine Kinder toben lässt, dass diese Wut sehr schnell verstummt, verschwindet. Dass dieses Gespräch stattfindet und der Fahrgast merkt, was hier eigentlich Fakt ist. Und vielleicht kann er auch den Vater verstehen. Hätte dieses Gespräch nicht stattgefunden, dann wäre dieser Fahrgast nach Hause gekommen, hätte womöglich zu Hause erzählt, ist ja unmöglich, die Eltern von heutzutage, und hätte sich so richtig in Wut ergossen, wie sich Väter mit Kindern in der U-Bahn benehmen, und wäre sündig geworden. Dieses kurze Gespräch, diese Frage verwandelt seine Wut sofort in Verständnis, weil er ahnt, was diesen Vater jetzt durch den Kopf geht, was dieser Mensch leidet. Also Vergebung kann irgendwie gelingen, wenn ich jemanden anderen verstehe. Damit hängt aber auch zusammen, dass ich auch mal lerne, mich selber zu verstehen. Warum lasse ich mich eigentlich in einer gewissen Situation so treffen? Warum bin ich an dieser Stelle so gekränkt? Wo kommt das eigentlich her? Da hat jemand seinen Garten auf Vordermann gebracht, englischer Rasen, Hecke geschnitten im 90-Grad-Winkel, Blumenbeete hergerichtet, alles perfekt, wunderschön. Und dann spielen seine Nachbarskinder im Garten mit dem Ball und es kommt, wie es kommen muss. Der Ball fliegt über den Zaun und eine Rose lässt den Kopf hängen und dieser Gartenbesitzer gerät außer sich vor Wut und staucht die Nachbarskinder zusammen. Wenn nun dieser Gartenbesitzer sich mal neben sich stellen würde und würde sich kritisch hinterfragen, was mache ich da eigentlich? Kann es sein, dass ich mich vielleicht zu stark mit meinem eigenen Garten identifiziere? Ist das wirklich so, dass eine Rose wichtiger ist als das fröhliche Spielen von Kindern? War das nicht auch so, als ich damals vor 5 oder wie ich 5 Jahre oder 7 Jahre war, dass ich froh war, wenn unser Nachbar uns gewähren ließ? Das ist, kann sein, dass wenn ich irgendwo ärgerlich bin oder wütend und stelle ich mal neben mich, dass ich mich selber mal befrage, warum reagiere ich eigentlich so? Dass ich vielleicht dann dasselbe lerne, leichter loszulassen, zu vergeben, weil ich sehe, ich selbst habe mich verrannt. Ich rege mich über etwas auf, fühle mich verletzt. Es gibt gar keinen Grund dazu, weil diese Kinder mit dem Ball, die wollten mir sicher nicht persönlich schaden. Vergeben durch Verstehen gelingt, indem ich vielleicht die Tagesform des anderen wahrnehme, indem ich vielleicht die Biografie, die Geschichte, den Hintergrund dieses anderen Menschen ernst nehme und indem ich mich selber verstehen werde. Das gelingt meistens durch ein offenes, klärendes Gespräch. Wenn aber ein Gespräch gar nicht möglich ist, und ich habe schon ein Gespräch geführt und bin von voll gegen die Wand gefahren. Was mache ich dann? Da helfen dann andere Wege. Bisher behalten wir eins. Wenn Gott sagt, vergebt einander, dann nicht um uns zu quälen, auch nicht um Leistung anzufordern, sondern er will, dass unser Leben gelingt. Dass sich etwas verändert und wir nicht ständig leiden müssen unter Unrecht, das uns widerfahren ist. Eine weitere Möglichkeit, wie man vergeben lernen kann, wäre vielleicht vergeben durch Relativieren. Das Wort Relativieren heißt eigentlich nichts anderes als in Beziehung bringen. Um vergeben durch Relativieren bedeutet damit konkret, dass ich die Schuld des anderen in Beziehung bringe zu meiner eigenen Schuld. Stellen wir uns Folgendes vor, wir arbeiten in einem Team und zu jeder Teamsitzung kommt irgendjemand der Teammitglieder zu spät, mal der, mal die. Nur du oder ich komme immer pünktlich, das ärgert mich oder dich. Du kannst den anderen nicht vergeben, dass sie mal 3 Minuten zu spät kommen und mit der Zeit hast du so eine Wut im Bauch auf dieses Team, weil da ständig irgendeiner zu spät kommt, bis du eines Tages einen Termin verschlammt hast und selbst übersehen hast und selbst zu spät kommst. Da merkst du auf einmal, wie gut das ist, dass die anderen damit total gut leben können, dir das vergeben und auch nicht nachtragen. Das verändert. Du stellst nämlich fest, auch du kannst zu spät kommen. Und wie tut das gut, wenn die anderen das nicht nachtragen, sondern entschuldigen. Und beim nächsten Mal, wenn jemand anderer zu spät kommt, kann es sein, dass es dir leichter fällt zu sagen, ist mir auch schon passiert. Das ist Vergeben durch Relativieren. Schuld in Beziehung bringen. Wir wollen da näher hinsehen und gemeinsam auf ein Gotteswort hören aus dem Matthäus-Evangelium. Im Matthäus-Evangelium 18 lese ich die Verse 21 bis 27. Matthäus. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Die Eingangsfrage hier ist typisch Petrus. Vielleicht müsste man aber eher sagen, typisch Mensch. Wo ist die Grenze? Wann ist es eigentlich genug? Wie oft muss ich vergeben? Und wann kann ich sagen, jetzt ist das Ziel erreicht, es ist Ende, jetzt reicht es mir. Diese Frage ist typisch Mensch, weil sie etwas übersieht. Es geht nicht darum, dass ich Gott zufriedenstellen muss, sondern wer vergibt, tut sich selber Gutes damit. Wenn ich es weggebe, kann es mir selber nicht mehr schaden. Darum sagt Jesus, diese menschenfreundliche Antwort vergebe immer. Und damit ahnen wir, wie das aussehen könnte, erzählte Jesus diese Beispielgeschichte, die wir gelesen haben und die wir eigentlich sofort verstehen können. Jesus hinterfragt mit diesem Gleichnis eine Haltung, die gerade unter frommen Leuten besonders verbreitet ist. Ich will sie versuchen, ein bisschen grob und etwas überzogen zu beschreiben. Da ist jetzt jemand fromm und hat angefangen, mit Gott zu leben. Hat seine Bekehrung erlebt und denkt nun, mein altes Leben ohne Gott war falsch und ist vorbei, vergeben und nun lebe ich mit Gott, aber ich lebe ganz korrekt und richtig. Man beginnt zu denken, mir passieren ja solche Fehler nicht mehr. Ich verhalte mich so, dass es für immer gut ist und dass ich keinen Anstoß gebe. Zugleich sieht man aber dann den anderen, was er alles falsch macht, regt sich darüber auf, weil der andere sich verletzend verhält oder ein selbstgerechter Mensch ist, und man wird selbstgerecht und verbittert. Das ist vielleicht ein bisschen schwarz, ein bisschen weiß, überzogen. Deshalb nehmen wir etwas anderes wahr. Ein Christ lebt nicht richtig, sondern aufrichtig. Ein Christ lebt nicht richtig, sondern aufrichtig. Fehler machen ist erlaubt. Christen sind und bleiben Sünder, und sie leben davon, dass es einen Gott gibt, der da gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte ist. Christen leben davon, dass Tag für Tag geschieht, was Jesus in diesem Gleichnis erzählt. Der Herr hatte Erbarmen mit seinem Diener, ließ ihn gehen und erließ ihm die Schuld. Das geschieht nicht nur einmal bei der sogenannten Bekehrung, wo man anfängt, als Christ zu leben, sondern das geschieht jeden Tag. Und nun ist die große Frage an dich und an mich, ob das unser Selbstverständnis als Christ ist. Das relativiert auch die Schuld eines anderen Menschen, relativiert auch die Schuld dessen, der an mir schuldig geworden ist. Gott ist gnädig mit uns, damit wir mit uns selber und auch mit dem anderen gnädig umgehen können. Und hier krankt es häufig bei mir und vielleicht auch bei euch. Was ist die Ursache? Dieser Verwalter in dem Gleichnis übersieht Entscheidendes. Dass Gott vergibt, hat anscheinend für ihn nichts damit zu tun, wie er oder wie ich mit anderen Menschen umgehe. Und hier ist Umkehr angesagt. Erneuerung unseres Denkens und Handels. Ich muss kein wohlanständiger Christ sein und alles richtig machen, sondern ich bin und bleibe ein begnadigter Sünder. Das heißt, dass wir dieses große Plus eines Christen entdecken, dass wir uns eingestehen können, dass wir Ja sagen, ich bin ein begrenzter Mensch, ich mache Fehler, ich versage, ich bin auch ein Sünder. Wenn wir das ins Herz hineinlassen, wenn wir das leben, dann können wir mit unserer eigenen Schuld barmherzig umgehen, aber wir können auch die Schuld des anderen stehen lassen. Dann erlauben wir uns nämlich gegenseitig Fehler zu machen. Es ist ja oft so, wenn wir ehrlich sind, ich ärgere mich vielleicht am meisten über Fehler anderer, weil ich sie selber mache. Ich ärgere mich am meisten über die Schuld eines anderen, weil ich selbst an dieser Stelle oft angreifbar und anfechtbar bin. Es geht also darum, dass wir die Schuld des anderen und die eigene Schuld auf eine Ebene bringen. Sie in Beziehung bringen. So wie Gott mir vergibt, lerne ich auch, dem anderen zu vergeben. So wie mir nicht alles gelingt, wie ich versage, so geht es auch dem anderen. Und so wie ich davon lebe, dass Gott mir die Vergebung gönnt, so muss ich sie auch dem anderen gönnen, dass ich vergeben lerne durch diese Beziehung. Ich kann Menschen, obwohl sie mir Unrecht getan haben, lernen loszulassen, weil ich grundsätzlich nicht anders bin. Damit wir unsere Schuld nicht, also richtig zu verstehen, damit wird unsere Schuld nicht verharmlost. Um das ganz klar zu sagen, ja, es geht weiterhin darum zu sagen, dieses Verhalten, dieses Wort, diese Tat, die hat mich verletzt, hat mir sehr weh getan. Ich nehme es in die Hand, vergebe es und gebe es weg an Gott. Weil ich ja auch davon lebe, dass Gott mir vergibt. Zwei Merksätze, die wir mitnehmen können. Ich will gar nicht erst versuchen, eine weiße Weste zu behalten, um ohne die befreiende Gnade Gottes zurechtzukommen. Wir brauchen Gottes Gnade jeden Tag, und weil das so ist, will ich es einüben, wenn jemand an mir schuldig geworden ist, das beim Namen zu nehmen, also in die Hand zu nehmen und zu vergeben und dann wieder einen Neuanfang zu ermöglichen. Meine Schuld und die auch bei Gott empfangene Vergebung setze ich in Beziehung zur Schuld des anderen, und dann kann ich ihm sicherlich auch die Vergebung gönnen. Auch hier bleiben wieder Fragen offen, das weiß ich sehr wohl. Weil es Situationen gibt, wo das so nicht geht, oder weil Menschen ein Verhaltensmuster leben, das mich ständig neu verletzt und wogegen ich mich schützen lernen muss. Oder weil die Wunden von einem Unrecht so groß sind, dass ich sie gar nicht damit umgehen kann. Den nächsten Text, den wir lesen, lesen wir in der Apostelgeschichte, im 16. Kapitel. ab Vers 35. Als es aber Tag geworden war, sandten die Hauptleute die Rutenträger und sagten, lasst jene Menschen los. Der Kerkermeister aber berichtete dem Paulus diese Worte. Die Hauptleute haben hergesandt, damit ihr losgelassen werdet. So geht denn jetzt hinaus und zieht in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, nachdem sie uns, die wir Römer sind, öffentlich verurteilt und geschlagen haben, sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt stoßen sie uns heimlich hinaus, nicht doch, sondern lass sie selbst kommen und uns hinausführen. Die Rutenträger aber meldeten diese Worte dem Hauptleuten und sie fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu und sie führten sie hinaus und baten sie, dass sie aus der Stadt gehen möchten. Liebe Geschwister, es ist schon merkwürdig, was Paulus und Silas hier erleben. Sollten sie nicht froh sein, dass sie jetzt nach Hause können? Warum diese Forderung? Den Grund, warum Paulus auf diese öffentliche Gäste so pocht, nennt er selbst. Er sagt, diese leitenden Justizbeamten haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich auspeitschen lassen und ins Gefängnis geworfen, obwohl wir Römer waren. Es gab im Römischen Reich eine Zweiklassengesellschaft. Es gab römische Bürger und es gab die normalen Einwohner des Reiches. Und das hängt damit zusammen, wo er geboren war, beziehungsweise ob man es sich leisten konnte, das römische Bürgerrecht irgendwo käuflich zu erwerben. Und dieses römische Bürgerrecht, so ähnlich wie die Menschenrechte, gab ihnen in einem Prozess eben das Recht, dort auf solche Sachen zu bestehen. Genau das war aber hier geschehen. Das lässt Paulus einfach nicht auf sich sitzen. Er fordert, dass das öffentlich wieder gut gemacht wird, dass er rehabilitiert wird, wie wir heute sagen, und dass die betreffenden Beamten sich öffentlich dazu stellen und entschuldigen. Ist das christlich? Warum vergibt Paulus ihnen hier nicht einfach? Wir begegnen hier etwas, das für das Thema Vergebung ungeheuer wichtig ist. Vergebung gelingt, wenn wir etwas wieder gut gemacht wird. Anders gesagt, alles Unrecht, das mir geschehen ist und das dann wieder gerade gerückt wird, das muss ich selbst hinterher nicht aufarbeiten. Vergebung wird zum Problem, wenn etwas nicht wieder gut gemacht wird, obwohl man es wieder gut machen könnte. Wenn ich selbst nicht unternommen habe, dann haftet dieses Problem an meinen Hals und ich muss sehen, mich mit dem Groll und dem Ärger, den ich über diese Situation habe, zurechtkomme. Da ist es schon die Frage, kann es sein, dass es uns oft so geht? Dass wir also Groll im Herzen haben, Ärger, Wut, weil wir nicht den Mut hatten, für eine Wiedergutmachung einzutreten? Mir fällt das auf und man kann es auch immer wieder hören oder lesen, dass gerade wir Christen, ich nehme mich nicht aus, an dieser Stelle massive Probleme haben. Paulus ist in Philippi nicht demütig, sondern er wurde gedemütigt. Und das ist ein himmelhoher Unterschied. Paulus wurde öffentlich ausgepeitscht, misshandelt und ins Gefängnis geworfen. Und es steht nirgendwo in der Schrift, lass dich öffentlich fertig machen. Paulus hatte keine Lust, dass sein Herz beschwert wird durch diese Situation und er die nächsten Wochen und Monate sich vielleicht damit rumquälen muss, diese Erniedrigung zu tragen, ohne etwas dagegen unternommen zu haben. Deshalb bittet er darum, dass diese öffentliche Geste geschieht und dass die Justizbeamten, die ihn gedemütigt haben, öffentlich dazu stehen und sich entschuldigen und die Wiedergutmachung einleiten. Darum nochmal an diese Frage, kann es sein, dass wir oft unter Menschen leiden, dass wir Groll im Herzen haben, weil wir nichts gesagt haben, weil wir uns nicht geäußert haben? Weil wir zum Beispiel nicht den Mut hatten, in der Teamsitzung der Firma einen Kollegen in die Schranken zu weisen, der mich vielleicht vor versammelter Mannschaft beleidigt oder lächerlich gemacht hat, oder weil wir nicht den Mut hatten, den Eltern, die bei uns zu Besuch waren mit deren Kindern und in die neue Kommode völlig verkratzt haben, offen zu sagen, die sah vorher anders aus. Ich hoffe, wir spüren, wenn mir Unrecht geschieht und es wird nicht wieder gut gemacht, wenn Gutmachung wieder oder Wiedergutmachung möglich ist, dann habe ich anschließend ein Problem. weil ich dann lernen muss, wie ich denn jetzt mit diesem Groll umgehe, mit diesem Ärger, mit dieser Wut, die in mir ist. Und es kommt ja noch etwas hinzu. Wer sich Unrecht zufügen lässt, ohne dieses Unrecht gerade zu rücken, der macht die Schwelle für die anderen immer niedriger. Und da gerät man in einen Kreislauf und weiß sich mit der Zeit wirklich nicht mehr zu helfen, weil man immer wieder neu verletzt und gekränkt wird. Von daher macht diese Begegnung in Philippi uns Mut, dass wir genauso wie Peilus nicht alles auf uns sitzen lassen. Es gilt, den Mut zu haben, zu sagen, so nicht und so nicht mit mir. Den Mut zu haben, Menschen zu bitten, dass sie sich öffentlich entschuldigen, wenn sie sich öffentlich über mich lustig gemacht haben. Ich weiß, das ist schwer. Aber das kann man üben. Es hat mal jemand gesagt, wer vor Gott kniet, der kann auch vor Menschen gerade stehen. Indem Paulus stehen blieb und sagte, ich fordere eine öffentliche Entschuldigung, erwies er damals der Gemeinde in Philippi, die gerade erst einige Tage alt war, einen riesengroßen Dienst. Denn die Amtsdiener, die Behörden in Philippi merkten, diese Christen sind nicht Bürger zweiter Klasse, mit denen können sie nicht einfach so umspringen. Sie können nicht machen, was sie wollen, sondern sie merken auch, diese Christen wollen genauso behandelt werden wie Menschen, wie die römischen Bürger dieses Staates. Darum dieser dritte Weg, Vergebung durch Ausgleich. Vergebung gelingt, wenn Unrecht wieder gut gemacht wird, das geht nicht immer. Aber ich möchte uns Mut machen, über diesen dritten Weg nachzudenken, weil ja, glaube ich, den Christen oft nicht klar ist. Er wird ausgeblendet. Wir dürfen Grenzen setzen, wir dürfen auch sagen, das bin ich mir wert, dass ich mir das nicht gefallen lasse, weil wir wertvolle Menschen sind. Behalten wir diesen Gedanken im Kopf, wer vor Gott kniet, kann vor Menschen gerade stehen. Das macht uns vielleicht Mut im Alltag. Was soll ich tun, wenn da Menschen sind, die mir Unrecht zugefügt haben und die ich nicht mehr erreichen kann? Zu einem klärenden Gespräch oder zur Wiedergutmachung. Die sind unbekannt verzogen oder sie sind verstorben. Was tun, wenn das Unrecht, das mir geschehen ist, mich dermaßen tief verletzt hat, dass ich da nicht so einfach darüber hinwegkomme, weil die Wunden zu tief sind, trotz der Möglichkeiten 1-3. Zunächst, je nach Situation, gilt es, sich selbst zu schützen. Das Opfer, um es mal so zu sagen, muss sich schützen vor dem Täter. Und das kann zu einem darin bestehen, dass ich jeweils stark und deutlich Grenzen setze, bis hierhin und nicht weiter. Das kann aber auch darin bestehen, dass ich mich eventuell von diesen Menschen fernhalten muss. Also, dass ich unter Umständen, wenn es ganz schlimm kommt, vielleicht den Sportverein wechsle, weil der eine Sportkamerad mich einfach immer fertig macht und ich kann nicht gegen ihn an. Es kann sein, dass ich auch im Raum der Gemeinde vielleicht einen Hauskreis verlassen muss, weil ich merke, ich komme da nicht mehr zurecht, trotz bester Bemühungen. Abraham und Lot sind so ein Beispiel im Alten Testament, die nahe beieinander waren und wo ständig Grenzverletzungen stattfanden, wo irgendwann die beiden sagten, so geht es nicht weiter. Um uns beide zu schützen, gehen wir auseinander. Du nach rechts und ich nach links. Geh in Frieden, aber geh, damit wir nicht ständig gegenseitig uns verletzen und kränken. Ich soll trotz allem lernen, einen Weg zu finden, dieses Unrecht für mich selbst zu klären. Ich will es ja auch irgendwie innerlich verarbeiten, wenn ich es mit dem Täter schon nicht klären kann. Sonst schleppe ich das Unrecht und diese Wunden ein Leben lang mit mir herum. Ein Wort aus dem Römerbrief, aus dem 12. Kapitel, lesen wir jetzt noch. Römer 12, ab Vers 17. Hier steht ganz eindeutig, vergeltet niemals oder niemand Böses mit Bösen, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Auch das ist wieder zum Staunen, wie ehrlich und wie realistisch Gott in seinem Wort ist. Paulus schreibt hier, ist es möglich, so habt mit allen Menschen Frieden. Ist aber nicht immer möglich. Das muss man ganz ehrlich sagen und eingestehen. Und Paulus schreibt weiter, so viel an euch liegt, habt mit allen Frieden. Da steckt ja schon wieder drinnen, dass zum Frieden immer mindestens zwei gehören. Wenn ich versuche, mit jemandem etwas zu klären, und es lässt sich nicht klären, der andere lässt sich auf einen Klärungsprozess nicht ein, obwohl alles Mögliche getan habe, was soll ich dann tun? Und hier gibt uns Paulus zwei Wege. Einen Weg, wie es nicht geht, und einen Weg, wie es geht. Dieser Weg, wie es nicht geht, ist dann die vierte Möglichkeit. Was geht denn nicht, sagt Paulus. Vergeltet niemanden Böses mit Bösen, rächt euch nicht selbst. Dieser Weg geht scheinbar eindeutig nicht. Ich vermute, dass wir den Gedankengang so kennen, also wenn ich einmal so richtig könnte, wie ich wollte, dann würde ich dem aber zeigen, wo der Weg lang geht. Oder dass wir so innere Rachefantasien haben. Dass wir uns innerlich vorstellen und wir uns das nicht nur vorstellen, sondern dass wir anfangen, es innerlich auch schon gedanklich durchzuspielen und dass wir uns dann auch da hineinsteigern, dass dann dieses Hass und diese Rache-Gedanken uns ganz einnehmen können. Ich vermute, dass wir das kennen. Darin steckt ja, dass wir uns von Herzen wünschen, dass der Mensch, der uns verletzt oder aus was immer getan hat, dass dieser Mensch selbst geschädigt wird dann. Ja, am liebsten würden wir ihn selber schädigen. Nur die Frage stellt sich, würde das auf Dauer helfen? Wir nehmen ein ganz einfach, etwas abwegiges Beispiel. Stellen wir uns vor, wir haben einen Garten und unser Nachbar kommt in einer Nacht- und Nebelaktion in den Garten und holst uns einen Apfelbaum ab. Am nächsten Morgen sehen wir nur noch den Stumpf, der übrig geblieben ist. Was würde es helfen, wenn wir in der nächsten Nacht einen Rachefeldzug starten und die gleiche Aktion bei unserem Nachbarn starten und dort den Apfelbaum absägen? Klar, kann man jetzt sagen, ich habe dem zumindest mal gezeigt, was eine Hake ist. Aber wir haben mit diesem Rachefeldzug nichts gewonnen. Denn weder noch der Nachbar noch ich werde Früchte ernten. Das heißt, durch diesen Rachefeldzug ändert sich nichts ins Positive. Es wäre also im Grunde genommen hilfreicher, diese Wut unseren Nachbarn, der den Apfelbaum abgesägt hat, umzusetzen in eine positive Energie, um etwas zu erreichen, was Früchte trägt, was Gewinn verspricht, dass unser Herz wieder frei wird. Denn ich glaube, dass das hier unser größtes Problem ist, wenn wir Unrecht erleben und wir haben nichts vergeben können, nicht weggeben können, dass wir dann in unseren Gedanken immer wieder negativ besetzt sind, dass wir Hassegedanken haben und dass das auf Dauer unser Leben einfach belastet. Kopf und Herz sind besetzt und nicht frei für etwas Neues, für etwas Schönes, für Gutes. Denn nur wer Dinge loslassen kann, kann auch Neues empfangen. Und Paulus empfiehlt, vergeben kann gelingen durch Delegieren. Das ist die vierte Möglichkeit. Es steht hier geschrieben, gebt Raum dem Zorn Gottes, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht Gott der Herr. Es geht hierbei darum, dass wir diese ganze Angelegenheit, die uns das Leben schwer macht, dass wir diese an eine übergeordnete Instanz weitergeben und übertragen, delegieren. Wie soll das denn klappen? Da, wo Wiedergutmachung nicht gelingt, müssen wir die Sache an Gott delegieren. Es geht darum, dass ich meinen Hass und meine Rache an Gott abgebe, dass ich diese ganze Geschichte samt Bestrafung des Täters Gott überlasse, dass ich seinen Zorn Raum gebe. Das sagt Paulus ja. Rächt euch nicht selber, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum. Denn das muss uns klar sein. Wenn uns Unrecht geschehen ist, dann leidet Gott mit uns. Wenn jemand verletzt worden ist, vergewaltigt, gedemütigt, dann ist Gott denen nahe, die leiden, die ein zerschlagenes Herz haben, die nicht mehr können, weil ihre Seele tief verwundet ist. Gott berührt das zutiefst, wenn ein Mitmensch missbraucht wird. Gott leidet zutiefst an dem Unrecht des Menschen, das dir oder mir zugefügt wird. Gott leidet mit uns genau und ist der Meinung, dass der Täter bezahlen muss. Schuld kann nur durch Sühne wieder gut gemacht werden. Das ist Gott. Und Gott denkt selbst so. Und weil Gott so denkt, dass Schuld bezahlt werden muss, können wir ihm unsere Angelegenheit abgeben. Können wir sagen, kümmere du dich drum. Ich selber kann nicht drum kümmern. Ich habe es versucht, ich kann es nicht. Noch einmal, damit wir es begreifen. Wenn jemand schwer verletzt wurde, wenn jemand Unrecht widerfahren ist, das er einfach nicht so loslassen kann, dann hilft es eben oft nicht, wenn wir versuchen, den Täter zu verstehen oder Schuld zu relativieren. Es hilft aber eben auch nicht, dass wir uns festbeißen an diesen Hass und an dieser Wut, an dieser Verletztheit, sondern dass wir etwas dagegen tun, dass der andere Macht über uns verliert. Denn wenn das der Fall ist, wenn wir uns festbeißen an dieser Wut, wenn wir diese Fantasien über uns kommen lassen und uns immer wieder reinsteigen, wenn ich nur könnte, dann besitzt der andere immer noch Macht über mein Leben, greift immer noch in mein Leben ein. Wir können nur aufhören, wenn wir diese negativen Gedanken, diesen Hass loswerden, abgeben und die Rache jemand anderen überlassen, eben an Gott abgeben, so wie es hier steht. Wir kommen nur weiter, wenn wir sozusagen diesen Schuldschein, den wir mit uns herumtragen, dass wir den an Gott abgeben. Wie kann das konkret aussehen? Konkret zum einen, dass wir lernen zu beten, dass wir das Gott sagen, was uns das Herz schwer macht, dass wir ihm das entgegenstrecken, damit es zu Gottes Angelegenheit. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird sich darum kümmern. Er macht es zu seinem Anliegen. Das ist Vergebung. Ich gebe den Schuldschein an Gott. Was Gott dann damit macht, ist seine Sache. In Jesus hat er sich ja vorgestellt, als einer, der Schuld ernst nimmt und der dafür sorgt, dass Schuld wirklich auf Heller und Pfennig bezahlt wird. Mit dem markanten Unterschied allerdings, dass er selbst bezahlte. In Jesus treffen Gottes Gerechtigkeit und seine Barmherzigkeit in Person zusammen. Jesus stirbt und zahlt am Kreuz für uns, wie für alle anderen Menschen. Wie Gott damit klarkommt, kann ich emotional nicht verstehen, geschweige denn irgendwie auch nur nachempfinden. Für uns geht es in einem ersten Schritt einfach darum, Gott diesen Schuldschein zu geben, damit ich endlich Neues in die Hand nehmen kann, damit ich herauskomme aus dem Sumpf der selbstquälerischen Hassgedanken. Das ist also Weg 4, vergeben durch Delegieren. Gebt Raum dem Zorn Gottes, die Rache ist mein, spricht Gott der Herr. Ob Gott die Menschen, die uns geschadet haben, zur Umkehr ruft, ob und wie er ihnen Vergebung gewährt, das ist nicht mehr unser Problem. Das ist Gottes Sache und Gnade. Wir sind mit unserem Verhalten nahe dran an Jesus. Er betete am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er sagt interessanterweise, ich vergebe ihnen. Wir entlasten uns damit auch von dem Zwang, dass wir uns von uns aus vergeben müssen und geben die Sache an Gott ab. Ich überfordere mich damit auch nicht. Ich vergewaltige damit auch nicht meine Gefühle, denn ich bin nicht der Heiland, das ist Gott. Darum gebe ich das ab, damit ich frei bin. Der andere hat dann keine Macht mehr über mich, weil ich die ganze Geschichte an Gott delegiert habe und nun ist es Gottes Sache und nicht mehr meine. Ja, das waren jetzt einige Gedanken zu dem Thema, ist Vergebung eine notwendige Lebenskunst für Christen? Ein Wort aus dem Kolosserbrief, das mit uns gehen sollte. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr.